Liebe Zuhörer, wir heißen Sie hier bei Radio Neue Hoffnung ganz herzlich willkommen zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Sie hören gleich eine Botschaft von Walter Dürr und sein Thema lautet Der lebensnotwendige Ruf. Vorher jedoch hören Sie noch die Schriftlesung sowie ein Chorlied. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Wir haben die Freude, dass unser Bruder Walter Dürr uns heute die Botschaft weitersagt. Und sein Thema lautet, der lebensnotwendige Ruf. Wir wollen nun aufstehen und ich lese einige Worte aus der Schrift. Psalm 17. Herr, höre die Gerechtigkeit, merke auf mein Schreien, vernimm mein Gebet, das nicht aus falschem Munde geht. Sprich du in meiner Sache und schaue du aufs Recht. Du prüfst mein Herz und ziehst nach ihm des Nachts und läutest mich und findest nichts. Ich habe mir vorgesetzt, dass mein Mund nicht soll übertreten. Ich bewahre mich in dem Wort deiner Lippen vor Menschenwerk, vor dem Wege des Mörders. Erhalte meinen Gang auf deinen Fußsteigen, dass meine Tritte nicht gleiten. Ich rufe zu dir, dass du, Gott, wollest mich erhören. Neige deine Ohren zu mir, höre meine Rede, beweise deine wunderbare Güte, du Heiland derer, die dir vertrauen, wieder die, so wieder deine rechte Hand setzen. Behüte mich wie einen Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel. Bis soweit das Wort des Herrn.
Yeah. Ich darf euch im Namen Jesu ganz herzlich grüßen und auch ich möchte danken für die Gemeinschaft, die wir heute Morgen unter Gottes Wort haben dürfen. Das Thema lautet ja der lebensnotwendige Ruf. Wir finden die Antwort in Bezug auf diesen lebensnotwendigen Ruf in 2. Mose 32, 26. Dort ruft Mose, der Knecht Gottes, in das Lager Israels hinein: Herr, zu mir, wer dem Herrn angehört. Da sammelten sich zu ihm alle Söhne Levi. Was war geschehen? Warum schrie Mose so im Lager? Herr, zu mir, wer dem Herrn angehört. Mose war auf dem Berg Sinai. Dort empfing er die beiden Tafeln des Gesetzes, beschrieben von dem Finger Gottes, nachdem er 40 Tage und 40 Nächte in der Gegenwart des Herrn sich befand. Was tat das Volk in dieser Zeit? In 2. Mose, Kapitel 32, steht am Anfang geschrieben: Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berge zurückkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm: Auf, mach uns einen Gott, der vor uns hergehe, denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Wenn wir ein bisschen in den Text hineinhorchen, dann merken wir, dass das ein freches Verhalten des Volkes war, wie das Volk jetzt plötzlich diesen Aaron bedrohte. Auf, mach uns einen Gott. Wer Gott war, das war doch bekannt. Sie haben ihn doch erlebt. Sie sind doch alle aus Ägypten geführt worden durch die starke Hand Gottes. Sie sind doch alle durch das Rote Meer geführt worden, dass sich die Wellen hochtürmten und sie trockenen Fußes hindurchgehen konnten. Sie haben ihn doch erlebt. Warum sagen sie hier, auf, mach uns einen Gott? Dieser erste Vers hier, der beinhaltet vielleicht auch unsere Zeit. Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb, als aber das Volk sah, hier geht es hier um das Volk Gottes, dass der Herr Jesus ausbleibt, da sammelten sie sich gegen Aaron, da sammeln sie sich heute viele und wollen einen anderen Gottesdienst, nicht mehr die heilsame Lehre, sondern sie wollen etwas anderes. Ganz frech kommen sie und nehmen ihn in die Zange. Aaron war schließlich hoher Priester. Er protestierte nicht gegen den Willen des Volkes. Warum wohl? Sah er nur noch das Drohen der Israeliten? Nur noch das Sichtbare? Und er bekam es mit der Angst zu tun? Auch wir sind schnell dabei. Ist auch in meinem Leben so, dass ich plötzlich nur noch das Sichtbare sehe, nur noch den Geradeausblick habe. Und dann zeigt uns die Bibel auf, stehen wir in der Gefahr, vom Glauben abzufallen. Wenn wir nur noch beim Sichtbaren stehen bleiben. Ich möchte ein altbekanntes biblisches Beispiel zitieren. Der Herr redete mit Mose in 4. Mose, Kapitel 13, und er sagt zu ihm: Sende Männer aus, die das Land Kanaan erkunden, das ich den Kindern Israel geben will, aus jeglichem Stamm ihrer Väter einen vornehmen Mann. Mose tut es, sendet sie aus, sie sind 40 Tage unterwegs, kommen wieder zurück, bringen prächtige Früchte mit und sie erzählen, dass dort starkes Volk ist. Die Einwohner von Kanaan, dass sie in sehr großen und festen Städten leben, dass es Enaks Kinder darin hat, großgewachsene Leute. Das, was sie hier gesagt haben, entsprang der Realität. Sie haben nicht übertrieben, aber sie haben einen ganz großen Fehler getan. Zumindest 10 von diesen 12 Kundschaftern, 10 von ihnen, ausgenommen Kaleb und Josua, sie sagen, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen das Volk, denn sie sind uns zu stark und machten dem Lande, das sie erkundet hatten, ein böses Geschrei unter den Kindern Israel und sprachen, das Land, dadurch wir gegangen sind, es zu erkunden, frisst seine Einwohner und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Länge. Wir sahen auch Riesen da selbst, Enaks Kinder von den Riesen. Wir waren vor unseren Augen wie Heuschrecken. Und also waren wir auch vor ihren Augen. Von diesen 10 Kundschaftern sah keiner mehr den Herrn. Sie sahen nur noch das, was sie vor Augen hatten. Sie blieben nur noch am Sichtbaren stehen. Keine Verheißung Gottes stand mehr über ihrem Leben. Sie waren rundweg dem Unglauben verfallen. Die Folge davon war eine negative Kettenreaktion, wie wir sie in diesem 4. Mose Kapitel 14 dann sehen. Da heißt es, da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie und das Volk weinte die Nacht und alle Kinder Israel murrten, wie der Mose und Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir in Ägyptenland gestorben werden oder noch stürben in dieser Wüste. Sie gingen so weit, dass sie gesagt haben, und einer sprach zum anderen, lasst uns einen Hauptmann aufwerfen und wieder nach Ägypten ziehen. Es war furchtbar, was sich im Lager Israels abgespielt hat. Das muss man sich vorstellen, mit gewaltiger Hand wurden sie ausgeführt und jetzt standen sie wieder an dem Punkt und wollten wieder da zurück. Die Reaktion des Mose und des Aaron, sie fielen auf das Angesicht und beteten Gott an. Josua und Kaleb, die dabei waren, die auch Kundschafter waren, sie zerrissen ihre Kleider und sprachen, das Land, das wir durchwandelt haben, es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in das Land bringen und es uns geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallet nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie wie Brot fressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen. Der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Was für ein Unterschied, Kaleb und Josua. Sie haben die gleichen Dinge gesehen, aber sie haben alles mit den Augen Gottes gesehen. Gott hat gesagt, ich will Israel dieses Land geben. Da war Glaubensblick, da war Glaubensstärke. Warum? Weil sie dem Geist Gottes in ihnen nicht gewährt hatten. Sie ließen dem Geist Gottes Raum. In 4. Mose 14, 24 gibt der Herr Zeugnis dem Kaleb. Er sagt aber meinem Knecht Kaleb, darum, dass ein anderer Geist mit ihm ist und er mir treulich nachgefolgt ist, den will ich in das Land bringen. Wir wissen, dass lediglich dieser Josua und der Kaleb von der älteren Generation hineinkamen, sonst nur von den 20-Jährigen abwärts. Also bleiben wir nur beim Sichtbaren stehen? Das ist eine Frage heute Morgen an uns. Es war ein anderer Mann, der blieb auch am Sichtbaren stehen. Das ist noch ein Beispiel. In 2. Chroniker 16, 9, das ist eine Verheißung, die lesen wir gern, aber wir lesen nur den Anfang und nicht das Ende davon. Da heißt es, denn des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke die, so von ganzem Herzen an ihm sind. Den Vers, den können viele von uns auswendig. Und das ist auch gut, ihn im Herzen zu haben. Aber dieser Vers geht weiter und lautet, du hast töricht getan, darum wirst du auch von nun an Kriege haben. Von wem redet hier die Bibel? Wer hat hier töricht gehandelt? In diesem 2. Chroniker 16 heißt es, Asa, der König Judas, er bekommt Problem mit dem Nordreich Israel. Das Land war ja geteilt worden in Südreich und Nordreich. Und die haben sich manchmal auch gegeneinander bekämpft, dass es Bruderkrieg gab. Und da heißt es, im 36. Jahr des Königreichs Asas zog herauf Baesa, der König Israels, gegen Juda und baute Rama, dass er Asa, dem König Judas, wehrte, aus- und einzuziehen. Aber Asa nahm aus dem Schatz im Hause des Herrn und im Hause des Königs Silber und Gold und sandte zu Ben-Hadad, dem König von Syrien, der zu Damaskus wohnte, und ließ ihm sagen, es ist ein Bund zwischen mir und dir, zwischen meinem und deinem Vater. Darum habe ich dir Silber und Gold gesandt, dass du den Bund mit Baesa, dem König Israels, fahren lassest, dass er von mir abziehe. Also, das Südreich hat Angst bekommen vor dem Nordreich und hat einen Bund gemacht mit Syrien, um so Druck auszuüben gegen das Nordreich. Da kam der Herr durch einen Seher, Hanani, der musste zu dem jüdischen König Asa. Und er sagte ihm, dass du dich auf den König von Syrien verlassen hast und hast dich nicht auf den Herrn, deinen Gott, verlassen. Darum ist die Macht des Königreichs von Syrien deiner Hand entronnen. Waren nicht die Mohren und Libyer eine große Menge mit sehr viel Wagen und Reitern? Doch gab sie der Herr in deine Hand, da du dich auf ihn verließest. Denn des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke die, so von ganzem Herzen an ihm sind. Du hast töricht getan, darum wirst du auch von nun an Kriege haben. Da kam das Gerichtswort an diesen jüdischen König. Auch wir kommen in manche Not hinein in unserem Leben, in unserem Glaubensleben. Wo suchen wir die Hilfe? Es geht so schnell, dass wir denken, jetzt nehme ich so eine weltliche Stütze, damit ich da durchkomme. Und wir verlassen den Boden des Glaubens. Es ist sehr leicht so, das so weitergegeben. Es ist ja ein anderes, wenn wir uns in diesen Situationen befinden und uns jetzt auch bewähren sollen. Kurzum, was geschieht? Hätte er jetzt Buße getan, das wäre ja wirklich der richtige Moment gewesen, dass sich der jüdische König gebeugt hätte, aber er tut es nicht. Aber Asa war zornig über den Seher und legte ihn ins Gefängnis, denn er grollte ihm über diesem Stück. Und Asa unterdrückte etliche des Volkes zu der Zeit. Also er wurde zornig über die Korrektur Gottes und legt das Wort, das Prophetenwort, er legt es in den Kerker hinein. Auch wir dürfen uns fragen, legen wir das Wort Gottes, das uns zur Korrektur bewegen will, legen wir es in den Kerker? Und wer weiß, vielleicht schon wie lange? Asa wurde dann krank, 3 Jahre später hat der Herr ihn dann gerufen. Auch da hat er nicht seine Hilfe beim Herrn gesucht. Und so wurde er gerufen. Gottes Verheißungen sollen uns mehr und müssen uns mehr gelten, mehr beeindrucken als unser reines Verstandesdenken, das uns allzu oft missmutig macht. Die Devise soll heißen, im Vertrauen auf ihn will ich jetzt in dieser Situation gewisse Glaubensschritte tun. Wenn wir es tun, dann werden wir erfahren, wie Josua am Ende seines Lebens dem ganzen Volk bezeugt, er sagt, siehe, ich gehe heute dahin wie alle Welt. Und ihr sollt wissen von ganzem Herzen und von ganzer Seele, dass nicht ein Wort gefehlt hat an all dem Guten, das der Herr, euer Gott, euch verheißen hat. Es ist alles gekommen und keines ausgeblieben. Ist das nicht ein wunderbares Wort? Eine wunderbare Ermutigung für uns an diesem heutigen Tag? Es kam alles. Hat nicht Josua auch seine Probleme gehabt? Josua stand auch vor Jericho. Es steht nicht viel geschrieben, aber er hat auch gesehen, die Stadt ist uneinnehmbar. Und ich denke, er hatte auch seine inneren Kämpfe und ist hin und her gegangen. Er ist ein Mensch gewesen, wie wir auch. Aber in dieser Situation hat er dann die Hilfe des Herrn auch im richtigen Moment erfahren dürfen, wie der Heerführer des Herrn selbst ihm begegnet ist. Und das möge er bei uns auch tun, das wird er auch tun zu seiner Zeit, dass er uns die Hilfe schenkt. Viele aus Israel verwarfen das gute Wort, auch nach dem Auszug aus Ägyptenland. Sie sprachen zu dem Aaron, mache uns einen Gott, der vor uns hergehe, denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist. Und er ist schon so lange weg. Wer weiß? Wer weiß, wann dieser Jesus wiederkommt? Wer weiß? Das hat man schon vor 50 Jahren gepredigt, dass er kommt. So sagen manche Spötter. Und sie machen sich ihren eigenen Gottesdienst nach ihren Lüsten, weltmäßig ausgedrückt, ein wenig die Bibel, ein wenig Buddhismus, ein wenig Konfuzius, ein wenig Esoterik, Sigmund Freud und dann die Praktiken von Sodom und Gomorra noch dazu reingemischt. Obwohl diesbezüglich eindeutig klar geschrieben steht, sie leiden des ewigen Feuers Pein. Wie verhielt sich der hohe Priester Aaron, da haben wir schon was davon gehört, als das Volk ihn bedrängte? Widerstand er dem Volk im Aufblick zum Herrn? Nein. Verteidigte er sich mit dem Wort Gottes? Nein. Wies er sie in irgendeiner Weise in die Schranken? Nein. Mit keinem Wort. Aaron handelt wie ein vom Glauben abgefallener Mensch. Aaron, er handelt, wie wenn er regiert würde von einem Geist. vom Zeitgeist. Da war kein Protest, nichts war mehr da gewesen. Im Gegenteil, Aaron sprach zu ihnen, reißet ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie zu mir. Für den Götzendienst haben sie ihr Gold geopfert. Für den Götzendienst, für einen falschen Gottesdienst. Für den richtigen wären wir dazu bereit. Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron. Und er nahm sie von ihren Händen und bildete das Gold in einer Form und machte ein gegossenes Kalb. Danach baute er einen Altar und er ließ ausrufen und sprach, morgen ist des Herrn Fest. Und sie standen früh am Morgen auf. Das ist so biblisch. Sie standen früh am Morgen auf, sie opferten Brandopfer und Dankopfer. Danach setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. Ein falscher Gottesdienst, das geschah alles im frommen Gewand. Aaron hatte dem Drängen des Volkes nachgegeben und es heißt, er hat sie zuchtlos werden lassen zum Gespött ihrer Widersacher. Es heißt an anderer Stelle, Gott wollte den Aaron töten aufgrund von seiner Haltung. Aber durch die Fürbitte des Mose ließ der Herr davon ab. In dieser Situation hinein, wo sie das goldene Kalb gemacht haben und wo sie einen Gottesdienst gehalten haben, einen mit Brandopfer, mit Dankopfer und so weiter. Da hinein kommt Mose, der Knecht Gottes, und er sieht das ganze Treiben dort. Er tritt ins Tor des Lagers und ruft aus, her zu mir, wer dem Herrn angehört. Hoffnung für alle sagt, wer noch zum Herrn gehört, soll zu mir kommen. Bruns, wer für den Herrn ist, der trete her zu mir. Zürcher Übersetzung, her zu mir, wer zu dem Herrn hält. Gehören wir dem Herrn an heute Morgen? Matthäus 6, 24, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und er wird den anderen lieben. Oder er wird dem einen anhangen und er wird den anderen verachten. Wir können nicht zwei Herren dienen. Wir kennen die Worte von Elia, wie er rief, wie lange hinket ihr auf beide Seiten? Ist der Herrgott, so wandelt ihm nach. Ist aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Es musste erst das Feuer vom Himmel kommen und dann schrien sie, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Und doch, wenn wir dann in die Geschichte hineinschauen, nach etwa 100 Jahren wird das ganze Nordreich weggeführt, kommt der Abfall total. Und vielleicht 130 Jahre später wird auch das Südreich nach Babel weggeführt. Wir haben vom Abfall gehört, Abfall. Israel war abgefallen, sie hatten solch wunderbare Dinge erlebt. Was bedeutet der Begriff eigentlich, Abfall? Ich habe einige Bücher gewälzt. Das Lexikon zur Bibel sagt allgemein über Abfall, es bezeichnet die Trennung Untergebener von ihrem Herrn und die Gehorsamsverweigerung der Soldaten ihren Offizieren und Königen gegenüber. Abfall im religiösen Bereich bedeutet es Abfall in Bezug auf Gott. Es ist die Verletzung der schuldigen Treue, das Abweichen von seinem Wort und die Empörung des Menschen gegen Gott durch die Sünde, an der wir alle teilhaben. Psalm 53, 4 sagt uns, aber sie sind alle abgefallen und allesamt untüchtig. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Abfall bedeutet den Bund verlassen und anderen Göttern und Gütern nacheilen. In 5. Mose 32, da heroldet Mose mit seinem Volk, da will er ihnen zeigen, dass Gott der Herr doch ihr Fels ist. Dass sie doch an ihm bleiben. Er ist ein Fels, seine Werke sind vollkommen, denn alles, was er tut, das ist recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm, gerecht und wahrhaftig ist er. Das verkehrte und böse Geschlecht hat gesündigt wider ihn, sie sind abgefallen. Andere Übersetzung sagt, sie sind Schandflecken und nicht seine Kinder. Dankst du so dem Herrn, deinem Gott, du tolles und törichtes Volk? Ist er nicht dein Vater und dein Herr? Ist's nicht er allein, der dich gemacht und der dich bereitet hat? Und dann zählt Mose auf, was dieser Vater Israels ihnen alles getan hat, diesem Volk Israel. Er sagt, denn des Herrn Teil ist sein Volk, Jakob ist sein Erbe. Jakob ist sein Erbe. Oh, das war oft nicht Sonnenschein. Da war oft Betrübnis. Dieses Erbe hat ihn oft erzürnt. Wenn wir ein Erbe bekämen und in diesem Erbe, das wir bekämen, wäre viel Zorn und wir müssten viel tragen und es würde uns an die Nieren gehen, da würden wir sagen, ich verzichte lieber auf dieses Erbe. Da will ich nichts damit zu tun haben. Nicht so der Herr. Nicht so der Herr. Gottlob. Es heißt, er fand ihn in der Wüste, in der dürren Einöde sah er ihn, er umfing ihn und er hatte Acht auf ihn. Er behütete ihn wie seinen Augapfel. Das können wir alles auf uns beziehen, auch auf uns neutestamentlich. Wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihnen schwebt, so breitete er seine Fittiche aus und nahm ihn und trug ihn auf seinen Flügeln. Der Herr allein leitete ihn, kein fremder Gott war mit ihm. Weiter unten heißt es, Butter gab er von den Kühen, Milch von den Schafen, samt dem Fett von den Lämmern und feiste Witter und Böcke mit fetten Nieren und Weizen und drängte ihn mit gutem Traubenblut. Da aber Jeserun fett wurde, da hat er den Feld seines Heils gering geachtet. Ein übertriebener Wohlstand kann auch Gericht sein für unser Leben. Das wissen wir alle. Und dadurch eifern wir ihn, wir reizen ihn durch fremde Götter. Das haben sie getan, Israel, sein Volk. Sie haben den Teufeln geopfert und nicht ihrem Gott. Den Göttern, die sie nicht kannten, den Neuen, die zuvor nicht gewesen sind und so weiter. Deinen Fels, der dich gezeugt hat, hast du aus der Acht gelassen und hast vergessen Gottes, der dich gemacht hat. Sind wir auch dazu fähig? Wollen wir aufrichtig sein? Wollen wir ehrlich sein? Er hat dich, der Fels, der dich gezeugt hat. Wir sind gezeugt durch das Wort Gottes. Wiedergeboren nach seiner großen Barmherzigkeit zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe. Und doch gehen auch wir hier und da zurück und verachten den Fels, der uns gemacht hat. Und da brauchen wir uns dann nicht zu wundern, wenn uns so mancher Pfeil in unserem Leben trifft. Der Herr sagt, ich will alles Unglück über sie häufen, ich will alle meine Pfeile in sie schießen. Diese verkehrte Art beweist trotz äußerem Schein in ihrem Abfall ihr aufständisches, ihr ungöttliches Wesen. Anfechtungen und Schwierigkeiten bewegen den oberflächlichen, den wurzellosen Christen zum Abfall. Das steht in Lukas 8,6. Und etliches fiel auf den Fels, und da es aufging, verdorrte es, darum, dass es nicht Saft hatte. Der Herr Jesus sagt, die aber auf dem Fels sind die, wenn sie das Wort Gottes hören, nehmen sie das Wort mit Freuden auf, und sie haben nicht Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie, und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Wir haben uns schon über manchen gefreut. Da ist was geschehen. Da ist Freude da, und so weiter. Und plötzlich war die Person nicht mehr da. Da waren keine Wurzeln. Die echten Gläubigen, sie harren aus in der Anfechtung und werden dadurch gekräftigt. In 1. Petrus 5 heißt es, der Gott aber aller Gnade, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christo Jesu, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, vollbereiten, stärken, kräftigen, gründen. Also hat das Leiden doch seinen guten Sinn in unserem Leben. Durch die Leiden werden wir gegründet, werden wir gestärkt, werden wir gekräftigt, werden wir zubereitet. Das Werkzeug, um uns stark zu machen, sind also auch die Leiden. Wir wollen stark werden, aber ohne die Leiden. Wenn dann die Leiden da sind, wo ist Gott? Warum gerade ich? So ist unsere Reaktion. Sind wir gegründet? Wenn wir jetzt nur mal das letzte Jahr vielleicht zurückschauen, haben wir uns gründen lassen oder befinden wir uns auf dem Weg, dem Abfall? Der Abfall vom Herrn, von seinem Sohn, ist ja eine schlimme Sünde. Das wissen wir. In Hebräer 3,12 steht geschrieben, sehet zu, liebe Brüder, dass nicht jemand unter euch ein arges, ungläubiges Herz habe, das da abtrete von dem lebendigen Gott. Und es heißt auch, dass vor dem Wiederkommen Jesu, dass ein großer Abfall kommen muss. 2. Thessalonicher 2 sagt das Paulus. Was nun das Kommen unseres Herrn Jesu Christi angeht und unsere Vereinigung mit ihm, so bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch in eurem Sinn nicht so schnell wankend mache, noch erschrecken lasst, weder durch eine Weissagung noch durch ein Wort und so weiter. Er sagt, lasst euch von niemand verführen in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbar werden, der Sohn des Verderbens. Der Grund des Abfalls, warum fallen viele ab? Der Grund dafür, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Die Liebe zur Wahrheit. Ich denke, dass wir da auch unsere Glaubenskrisen haben. Es geht mir auch so. Wenn die Wahrheit herantritt an mein Leben, dass ich mich beuge vor ihm, dass ich mich durchrichten lasse, das ist ein Kampf. Was ist Wahrheit? Das neutestamentliche Wörterbuch von Ralf Luther sagt, unter Wahrheit versteht das Neue Testament die Wirklichkeit, das Echte, das Tatsächliche im Gegensatz zum Schein. 1. Johannes 3,18, lasset uns Liebe nicht mit Worten oder mit der Zunge, sondern in der Tat und in der Wahrheit. Wahrheit bedeutet auch, sagt Ralf Luther, die wirkliche Berührung des Menschen durch Gott und auch umgekehrt die wirkliche Erfassung Gottes durch den Menschen. Der Herr Jesus sagt, wer die Wahrheit tut, der kommt ans Licht, auf dass seine Werke offenbar werden. Wollen wir, dass unsere Werke offenbar werden? Natürlicherweise, die Werke des Fleisches müssen unter den Hammer Gottes. Da müssen wir uns ausziehen lassen. Diese Werke müssen gelähmt werden durch den Geist Gottes, außer Kraft gesetzt werden. Das ist der Weg auch der Heiligung, wo wir drinstehen. Auch nachdem wir den Herrn Jesus angenommen haben, jetzt ist es möglich abzulegen. Jetzt ist es möglich. Wer Arges tut, der hasst das Licht und kommt nicht an das Licht, auf dass seine Werke nicht gestraft werden. Hier, denke ich, haben wir manche Nöte, auch in unserem Glaubensleben. Wenn wir erschrecken über das, was in unserem Sinn überhaupt noch passieren kann, widerstreben wir dem Geist Gottes, wenn er so an uns wirkt, an uns heranfährt, um uns zu entkleiden. Wenn wir die Liebe zur Wahrheit nicht annehmen und uns durchrichten lassen, ich rede auch zu mir, dann sendet Gott die Macht der Verführung, so dass sie der Lüge glauben. Damit gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust haben an der Ungerechtigkeit. Die Hölle ist voll von denen, die Lust haben an der Ungerechtigkeit. In der letzten Zeit, was steht da geschrieben? 2. Timotheus 3, denn es werden Menschen sein, die viel von sich halten, geizig, ruhmredig, hoffärtig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, ungeistlich, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unkeusch und so weiter. Die mehr lieben Wohllust denn Gott. Die da haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie. Sie widerstehen der Wahrheit. Die Folge davon sind zerrüttete Sinne, sagt der Paulus. Sie sind untüchtig zum Glauben und sie werden es in die Länge nicht treiben. Paulus sagt hier in 2. Timotheus 3, er redet von einem letzten, von einem großen Abfall, bevor der Herr Jesus kommt. Und dieser letzte Abfall ist eine Abwendung von der vollkommenen Gnadenoffenbarung Gottes in seinem Sohn Jesus Christus. Es ist eine bewusste Verleugnung Christi, ein offenes Sich-Lossagen von der Gemeinde und von allem, was christlich ist. Und dieser Abfall wird seine zerstörende Wirkung in alle Bereiche des Lebens, wird es sich offenbaren. Im Staat, im allgemeinen Leben, bis in die Gemeinde hinein. Wir wissen, dahinter steht der Fürst dieser Welt, dahinter steht der Antichrist. Es liegt ihm alles daran, dass der Mensch sich nicht im Herrn birgt. Es liegt ihm alles daran, auch das Volk Israel auszurotten, wie es im Psalm 83, 5 heißt. Er möchte das Volk Israel ausrotten, dass sie kein Volk mehr seien und des Namens Israel nicht mehr gedacht werde. Einfach um Gott zum Lügner zu machen, der solche wunderbaren Verheißungen gegeben hat, der in seiner Gnade das Volk, das er zerstreut hat, auch wieder nach Hause bringt aus allen Ländern dieser Erde, in die er sie zerstreut hat. Es liegt dem Feind alles daran, uns zu schwächen, die Gemeinde Jesu zu schwächen, auch durch Theologen, durch Leiter, Gottesdienstleiter und so weiter. Die Gemeinden zuchtlos zu machen, wie das bei Aaron geschah. Die Folge, sie werden ein Gespött für die Heiden. Die gesunde Lehre wollten sie nicht mehr haben. Sie verlangten nach etwas anderem. Der Maßstab, das Wort, haben sie zur Seite geschoben. Es ist interessant, was im Moment sich im charismatischen Lager abspielt. Ich habe aus Topic einen Ausschnitt. Da heißt es, Pfingstler wollen gesunde Lehre wieder in den Vordergrund rücken. Etliche führende Pfingstler haben sich auf Tagungen und in Presseveröffentlichungen dafür ausgesprochen, der biblischen Lehre wieder mehr Gewicht zukommen zu lassen. Diese neue Akzentierung war auch Thema auf der letzten Bundeskonferenz des Bundes Freikirchlicher Pfingstgemeinden. Vor 800 Pastoren und Mitarbeitern mahnte der langjährige Studienleiter des theologischen Seminars Berea, Manfred Hoffmann, zu mehr Lehrdienst in den Gemeinden. Er sagt wörtlich, wir brauchen heute den Lehrer und den Lehrdienst. Leitungsdienst in der Gemeinde ist Lehrdienst und beinhaltet die Verantwortung, die Gemeinde lehrmäßig zu gründen. Ein anderer Presses sprach sich ebenso in dieser Richtung aus. Und dann wird noch ein amerikanischer Theologe, Michael Brown, zitiert, der einer Ausbildungsstätte mit 1200 Bibelschülern vorsteht. Er sprach über die Bedeutung der Lehre und des Lehramtes in Zeiten der Erweckung. Er sagt, in einem Interview mit dem charismatisch-pfingstlerischen Informationsdienst C-Report sagte Brown wörtlich, viele legen die Bibel aufgrund ihrer Erfahrung aus. Wir neigen als Pfingstler sehr extrem dazu, aber wir dürfen unseren Dienst nicht auf Erfahrungen gründen. Wir sind als Lehrer berufen, die Wahrheit zu lehren, die Fundamente zu legen und die Grundlage des Wortes Gottes wiederherzustellen, damit etwas entsteht, was Bestand hat und ewig währt. Es ist doch gut, dass wir so etwas jetzt mal von der charismatischen Seite von Brüdern und Schwestern hören. Das sind ja viele Brüder und Schwestern, mit denen wir auch feine Gemeinschaft haben. Ich habe auch meine Erfahrungen mit ihnen. Aber es ist doch gut, aus ihrem Munde selber zu hören, wir müssen zum Wort und nicht zur Erfahrung. Jeder erfährt mal den Herrn in irgendeiner Weise, aber ich darf daraus keine Lehre machen. Es muss unter der Zucht des Wortes, muss es geschehen. Denn sonst hat es keinen Bestand. Immer dann, wenn eine Abdankung ist, manchmal darf ich auch eine halten, etwas bleibt immer hängen. Und man fragt sich immer, was hat Bestand gehabt im Leben von diesem Menschen? Was zählt vor dem Richtstuhl Christi? Alles andere, wenn wir davor stehen und Abschied nehmen, es wird immer so klar, was hat Bestand in diesem Leben gehabt? Was ist ohne den Herrn geschehen? Das Schlimmste ist ja das Fatalste, wenn jemand dem Herrn gar nicht angehört. Aber dann auch, wenn wir dem Herrn angehört haben. Aber was haben wir mit dieser Zeit gemacht? Das geht ins Herz hinein. Denken wir noch einmal an den Eingangstext. Als Mose da ins Lager rief, da kamen die Leviten. Die Leviten waren die Nachkommen Levis. Warum waren nur sie diejenigen, die auf den Ruf des Mose, her zu mir, wer dem Herrn angehört, warum kamen nur sie zu Mose? Es waren doch von allen Stämmen, sie waren doch alle da gewesen. Nur die vom Stamm Levi haben den Ruf gehört und sind zu Mose gegangen. Hören wir den Ruf Gottes? Her zu mir, wer dem Herrn angehört. Es heißt nicht her zur katholischen Kirche, her nach Rom, her zu den Dogmen, her zu Maria, her zu den Schutzpatronen. Wenn man das mal so ganz banal jetzt sagt, in die andere Richtung. Es heißt eindeutig, wer dem Herrn angehört. Es kommt darauf an, dass wir dem Herrn angehören. Die Leviten, wir wissen, in der Wüste erwählte sie der Herr anstelle der Erstgeborenen Israels zu seinem besonderen Eigentum. Sie erhielten nicht wie die übrigen Stämme ein Erbteil, in Kanaan zugewiesen. Ihr Teil war der Herr. Der Herr sagt, denn ich bin dein Teil und dein Erbgut unter den Kindern Israels. Sie hatten auch gewisse Städte und so und ein bisschen Weideland, aber das war alles. Und sie lebten von dem Zehnten des Ertrags des Landes und so weiter. Und sie gaben von diesem Zehnten, gaben sie wieder den zehnten Teil an die Priester. Sie waren den Priestern unterstellt. Ihre Tätigkeit war unter anderem, sie sollten das Heiligtum bewachen. Und sie waren ansonsten eingeteilt zum Gerätetragen am heiligen Zelt, Wassertragen, Holzhacken und so weiter für die Zubereitung der Opferungen. Warum hörten nur sie den Ruf? Ist doch interessant. Die anderen haben den Ruf wahrscheinlich gar nicht mehr gehört. Die waren so zuchtlos geworden. Hoffnung für alle sagt, sie hatten jede Beherrschung verloren. Sprüche 18 sagt uns, nehmet an, meine Zucht, lieber den Silber. Kapitel 23, 12, gib dein Herz zur Zucht. 23, kaufe Zucht. Noch in 4,3, fasse die Zucht, lass nicht davon, bewahr sie, denn sie ist dein Leben. Zucht, will ich die Zucht haben für mein Leben? Wenn die Zucht da ist, wir freuen uns nicht darüber, gell? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Freuen wir uns darüber? Alle Züchtigung aber, sagt der Hebräerbrief, wenn sie da ist, dünkt uns nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Aber danach wird sie geben eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die dadurch geübt sind. Eine andere Übersetzung sagt das so. Nun freut sich allerdings niemand darüber, wenn er gestraft wird. Denn Strafe tut weh. Aber später wird sich zeigen, wozu das alles gut war. Wer auf diese Weise den Gehorsam lernte, der hat gelernt, im Frieden Gottes und nach seinem Willen zu leben. Es leuchtet ein, gell? Es wird die Zeit kommen, wo wir sagen, das war gut, dass mich damals der Herr gezüchtigt hat. Das war gut, dass er mich da zur Seite genommen hat, wenn wir es einmal rückblickend sehen dürfen, dass es seine Liebeshand gewesen ist. Die Leviten hörten den eindringlichen Ruf, diesen lebensnotwendigen Ruf. Sie kamen zu Mose, sie entflohen dem Götzendienst, sie entflohen der Sünde mitten durch die anderen hindurch, sie ließen sich nicht aufhalten, sie wurden zum Gerichtswerkzeug am Volk, sie sollten das Schwert ziehen und durch die Reihen gehen, das Gericht ausüben an den eigenen Brüdern, Söhnen und so weiter. Ein schwieriger Dienst. Neutestamentlich heißt das, eigentlich, wir kennen uns nicht mehr nach dem Fleisch. Wir sollen das Ungeistliche aneinander nicht gutheißen. Es heißt nicht, dass wir einander verwerfen, es heißt nicht, dass wir einander nicht mehr mögen, gar nicht. Aber wir sollen das Ungeistliche aneinander, das sollen wir nicht gegenseitig noch fördern, sondern da in der Liebe einander helfen. Nicht in dem Sinn, dass wenn wir einen Balken im Auge haben und wollen den Splitter beim anderen ziehen. So nicht, da hat der Herr Jesus gesagt. Aber wir haben einen Dienst aneinander. Sie richteten den Befehl aus, diese Leviten, und 3000 wurden an diesem Tag in Israel erschlagen. Sie hatten den Ruf, Mose hat gesagt, her zu mir. Sie gingen nicht darauf ein, und das Resultat war, dass 3000 gerichtet wurden. Fünftens, die Leviten empfingen Segen. Das ist ganz interessant. Haben wir eine Levitengesinnung? Unsere Jahre gehen vorüber. Bin ich schon darauf eingegangen. Wir müssen, so der Herr verzieht, bald sterben. Wir müssen bald sterben. Wir schieben das hinaus und wir denken, na, das ist... Es geht so weiter, oder? Da denken wir oft. Und was sind 20 Jahre? Das ist nichts. Ein Jahr, jetzt haben wir es dann wieder, ein Jahr. Und das 20 Mal, dann sind wir 70. Und wer 80 oder wer 90 ist, ja, wie sieht es wohl nächstes Jahr aus, wenn wir noch hier sind? Was bleibt dann am Ende? Was?
was bleibt? Wollen wir her zu mir? Her zum Herrn? Her zum Herrn?
Paulus sagt in 2. Timotheus 4, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Also er hat den Kampf gekämpft. Wir haben einen Kampf, der ist gar nicht leicht. Ich möchte manchmal auch die Flügel strecken lassen. Manchmal eifrig für den Herrn. Und dann denke ich, jetzt lege ich mich wieder Elia runter, hat doch keinen Wert. Und dann manchmal liege ich auch so da, wo ich denke, Mensch, bist du ein Versager? Was ist denn eigentlich nach 20 Jahren, 25 Jahren Christsein? Was ist eigentlich? Sieht man was? Merkt man was? Und Kämpfe, die da sind, aber auch Erfahrungen, die wir machen dürfen, schöne Erfahrungen, wo wir uns freuen dürfen und so, ist alles da. Also er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. So schön. Wir haben einen Gott, der uns immer wieder einlädt. Ich darf wiederkommen. Ich darf zu ihm kommen. Ich darf mein Herz ausschütten bei ihm. Und ich darf den Namen Jesu dem Feind entgegenschleudern, wie ein Speer entgegenschleudern, wenn wir manchmal im Geist so angefochten sind. Manchmal rufe ich auch aus über Gedanken, mit denen ich nichts zu tun haben will. Fahr in die tiefste Hölle hinein, im Namen Jesu. Wir sollten manchmal ein bisschen ehrlicher zueinander sein. Würde uns auch gut tun. Hat mich ein Bruder auch erquickt in dieser Hinsicht. Kämpfen wir den guten Kampf. Manchmal sind wir so geistlich. Und dabei ist so ein praktischer Anschauungsunterricht. Da ist einer getoppt und die ganze Welt erfährt es. Da ist Ausnahmesportler. Topping. Es überführt. Im Topping. Es ist getoppt. Anabolika, andere Sachen, was sie zu sich genommen haben. Wir, Gemeinde Jesu, ist manchmal auch getoppt. Durch andere Sachen. Durch anderen Power, der nichts mit der Gesinnung Jesu Christi zu tun hat. Wollen wir die Korrektur? Paulus sagt an Timotheus, du aber bist nachgefolgt meiner Lehre, meiner Weise, meiner Meinung, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meiner Geduld, meinen Verfolgungen, meinen Leiden, welche mir widerfahren sind, zu Antiochien, zu Ikonion, zu Lystra, welche Verfolgungen ich da ertrug. Und aus allen hat mich der Herr erlöst. Ich finde das gut, dass der Herr diesen Paulus, diesen Saulus so herausgerufen hat und dass er ihn auch in viele Anfechtungen hineingesteckt hat und am Schluss sagen kann, und aus allen hat mich der Herr erlöst. Das ist ein Wort, das wir als Christen über unser Leben schreiben dürfen, ganz gleich wie unsere Anfechtungen auch immer sind. Und aus allen hat mich der Herr erlöst. Er ist immer noch größer. Er ist der Fels, der mitfolgt, auch im neuen Bund. Her zu mir, wer dem Herrn angehört. Und alle, die gottselig leben wollen, sagt er in Christo Jesu, die müssen Verfolgung leiden. In irgendeiner Art, geistlich. Wir sind in einer Kampfbahn drin. Mit den bösen Menschen aber und Verführerischen wird es je länger, je ärger. Sie verführen und werden verführt. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast, dir vertraut ist, sintemal du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die Heilige Schrift weißt, kann dich dieselbe unterweisen zur Seligkeit durch den Glauben an Christum Jesum, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist, nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung, in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes sei vollkommen zu allem guten Werk geschickt. Es heißt nicht, dass dieses Wort nütze ist zum Enthusiasmus, zur Schwärmerei, zur Wollust und so weiter und so fort. Nein, es ist so ein Werkzeug, das an unserem Leben schneidet. Es tut weh, aber bleiben wir dran, es lohnt sich. Denn es wird eine Zeit kommen, dass sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Lüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Das wird in dieser letzten Zeit geschehen. Man liest das und es geht so an uns vorüber, aber wehe dem, bei dem das geschieht. Wir wollen stille werden und dem Herrn die Antwort geben. Herr Jesus Christus, der Worte waren viel und du willst, dass ich dir nachfolge. dass in meinem Leben Veränderung geschieht. Hilf, nicht den anderen zu predigen und selbst verwerflich zu werden. Ich danke dir für deine Gnade, dass ich persönlich immer wieder hinzutreten darf vor diesen Gnadenthron und immer wieder Gnade empfangen darf. Hab Dank dafür, für die Gemeinde. Hab Dank für dein Werk, hab Dank für dein Wort. Du ziehst uns zum Wort und du fragst uns, ob wir Liebe zur Wahrheit haben an diesem Morgen. Darauf kommt es an. Und so gehst du mit uns allen damit in die Stille. Herr Jesus, wir danken dir, dass du immer noch größer bist als alles. Der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Hab Dank, dass du uns das immer wieder neu verklärst und vor Augen hältst und dich selbst vor Augen malst durch deinen guten Heiligen Geist, dass Kraft da ist im Überwinden. Wir danken dir dafür. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Walter Dürr mit dem Thema »Der lebensnotwendige Ruf«. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie, betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!